Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Heute mit Arndt Reuning. Herzlich willkommen. Wie häufig kommt es vor, dass ein neuartiger Krankheitserreger seinen Weg in die Zivilisation findet und für eine Pandemie sorgt? Wenn es um Coronaviren geht, scheint das Risiko größer zu sein, als wir uns wohl lange Zeit eingestehen wollten, sagt Professor Frank Kirchhoff von der Uniklinik in Ulm.
Naja, man muss sagen, dass Coronaviren schon häufiger auf den Menschen übertragen wurde. Sie wissen vielleicht noch das hochpathogene MERS-Virus, was von Kamelen auf den Menschen übertragen wurde. Das heißt, es ist sowieso nicht das erste Mal. Und damit hat man natürlich tatsächlich eigentlich dauerhaft dieses Damoklesschwert über sich hängen.
Mehr dazu im Lauf der Sendung. Außerdem beschäftigen wir uns heute mit einer Therapieoption für Menschen mit Depressionen, bei denen konventionelle Behandlungen nicht anschlagen. Und jetzt gleich zu Beginn geht es um ein kontroverses Thema. Wir berichten vom ersten Charterflug zur ISS für Weltraumtouristen. Es ist ja erst wenige Wochen her, dass die beiden Raumfahrtfirmen Virgin Galactic und Blue Origin das Zeitalter des Weltraumtourismus einleiten wollten. Und so waren die beiden Chefs der Unternehmen höchstpersönlich dabei, als das Spaceship 2 und die Rakete New Shepard die ersten Passagiere bis an die Grenzen des Weltalls flogen. Doch Grenzen sind dazu da, überschritten zu werden, sagt sich nun ein anderes Unternehmen. Space Adventures will seine zahlenden Kunden noch dreimal höher schießen, eben bis zur Internationalen Raumstation. Und wie das funktionieren soll, erklärt Guido Meyer.
April 2001 am russischen Weltraumbahnhof Baikonur. Drei Kosmonauten präsentieren sich ein letztes Mal der Presse, bevor eine Soyuz-Rakete sie zur Internationalen Raumstation fliegt. Aber dies ist kein Routineflug zur ISS, denn einer der drei Raumfahrer ist Selbstzahler. Der US-Amerikaner Dennis Tito wird der erste Tourist im All. Eingefädelt hat diesen Deal das Unternehmen Space Adventures mit Sitz in Washington DC. Nach Dennis Tito folgten noch so einige andere Weltraumtouristen, jeweils einzeln, alle als Kunden von Space Adventures. Doch nun, nach 20 Jahren, geht das Unternehmen den nächsten Schritt. Ein ganzes Raumschiff voller Touristen soll an die ISS docken. Aber im Prinzip mache das keinen großen Unterschied, erklärt Tom Shelley, der Präsident von Space Adventures.
Das Erlebnis ist im Wesentlichen das Gleiche. Unsere Kunden werden sich genauso im All aufhalten wie alle Weltraumtouristen vor ihnen. Sie werden den wunderbaren Blick auf die Erde genießen und sie werden die Erfahrung von Schwerelosigkeit machen. Ja, es ist eigentlich dieselbe Erfahrung wie schon bislang.
Der Unterschied beim nun bevorstehenden Flug ist, in der Vergangenheit war jeweils ein Weltraumtourist Mitflieger auf einer Mission, die sowieso zur ISS geflogen ist. Nun aber hat Space Adventures eine komplette Soyuz-Kapsel und damit immerhin zwei Sitze auf einmal bei den Russen gekauft. An Bord werden sich der japanische Unternehmer und Kunstmäzen Yusaku Maezawa und sein Produktionsassistent Yuzo Hirano befinden, der einen Film über Maezawas Aufenthalt im All drehen soll.
Aber die beiden werden von einem professionellen Piloten begleitet, der zuvor schon zur ISS geflogen ist. Dieser russische Kosmonaut ist der Kommandant des Soyuz-Raumschiffs. Während des Aufenthalts der beiden Japaner auf der ISS hat dann der Commander der Raumstation das Sagen.
Es gibt einen wesentlichen Unterschied zwischen den ISS-Touristen des Jahres 2021 und dem Flug des Pioniers Dennis Tito 2001. Die Kundschaft aus Japan hat freien Zugang zur gesamten Station. Dennis Tito durfte damals nur an den russischen Segmenten der Station umherschweben. Nach 12 Tagen dann ist dieser Kurzurlaub in der Umlaufbahn auch schon wieder zu Ende.
Die drei werden mit der gleichen Soyuz-Kapsel und mit dem gleichen russischen Kommandanten zurückkehren, mit denen sie gestartet sind. Die Landung wird an Fallschirmen in der kasachischen Steppe erfolgen, also so wie bei jedem gewöhnlichen Soyuz-Flug.
Roskosmos hat zugesichert, dass Touristen ab 2023 erstmals einen Weltraumspaziergang absolvieren können, sie also die ISS verlassen und frei im All schweben würden. Das wäre eine Premiere. Deswegen wollen auch die Mitbewerber nicht hinten anstehen. Auch andere, nennen wir sie Reiseunternehmen, planen ab dem kommenden Jahr, Touristen zur Raumstation zu fliegen. Sollen sie doch, meint Tom Shelley.
Ja klar, das sind Konkurrenten, aber es gibt unterschiedliche Wege, Geschäftsziele zu erreichen. Wir unterhalten gute Beziehungen zu vielen potenziellen Kunden auf der ganzen Welt, die gerne ins All fliegen möchten. Es ist doch nett, dass sie jetzt eine Wahl haben, auf welchem Wege sie dorthin gelangen können.
Wobei Tom Shelley natürlich hofft, dass die meisten sich für den Marktführer Space Adventures entscheiden werden.
Für manche ist es ein neues Kapitel im Weltraumtourismus, für andere die sinnloseste Energieverschwendung der Welt. Guido Meyer war das über den ersten Charterflug zur ISS, der Mittwochmorgen gegen 8:30 deutscher Zeit starten soll. Im Jahr 2013 nahm ein Forschungsteam im Süden von China eine Probe an einer Fledermaus der Art Rhinolophus affinis. Das ist die Java-Hufeisennase. Von den Coronaviren, die sie darin fanden, entzifferten die Fachleute das Genom. RATG13 wurde diese spezielle Virensorte schließlich genannt. Erst Jahre später sollten die Forscherinnen und Forscher vom Wuhan-Institut für Virologie diese Sequenz wieder hervorkramen. Denn sie hatten festgestellt, dass das Erbgut von RATG13 zu über 96% übereinstimmt mit dem Genom des SARS-Coronavirus-2. Lange Zeit galt dieses Virus daher als der nächste bekannte Verwandte des Pandemieerregers. Jetzt hat eine Gruppe aus Deutschland geschaut, welche Veränderungen am Spike-Protein am Enterhaken des Virus sozusagen mindestens notwendig sind, damit RATG13 menschliche Zellen befallen kann. An der Studie beteiligt war Professor Frank Kirchhoff von der Uniklinik in Ulm. Vor der Sendung wollte ich von ihm wissen, wie stark muss sich denn das Erbgut dieses Fledermaus-Coronavirus verändern, damit es auch in menschliche Zellen eindringen kann.
Also der überraschende Befund war, dass man eigentlich nur eine einzige Aminosäure verändern muss, damit man etwa eine 50-fach bessere Infektion von menschlichen Zellen bekommt.
Das heißt, ein einzelner Baustein in diesem großen Protein müsste ausgetauscht werden?
Genau, das Protein, das hat also etwa 1250 Aminosäuren und wir haben eigentlich nur eine davon von einer ungeladenen Aminosäure zu einer geladenen Aminosäure umgetauscht. Und dies kann jetzt einfach stärker mit dem menschlichen ACE2-Rezeptor interagieren.
Also die Eintrittspforte sozusagen für das Virus.
Genau, Anheftung des Virus an die menschliche Zelle und dann eben danach die Schritte, die für den Eintritt notwendig sind.
Nur um es nochmal klar zu sagen, der Unterschied zwischen RATG13 und SARS-CoV-2, der liegt bei über 3%, bezogen auf das Gesamtgenom. Ja. Das heißt, bei einer durchschnittlichen Mutationsrate von 2 Mutationen pro Monat, das ist ja so ein typischer Wert, bei dieser Rate, da liegen also rund 4 Jahrzehnte an Entwicklungsdauer, an Evolution zwischen diesen beiden Viren. Also das eine ist nicht direkt aus dem anderen hervorgegangen. Aber wenn nur ein Baustein im Oberflächenprotein ausgetauscht werden muss, heißt das dann nicht, dass ein Überspringen jederzeit hätte geschehen können? Also dass das Damoklesschwert der Pandemie schon lange über unseren Köpfen geschwebt hat möglicherweise?
Naja, man muss sagen, dass Coronaviren schon häufiger auf den Menschen übertragen wurde. Also etwa 30% der Erkältungserkrankungen der Harmlosen gehen auf Coronaviren zurück. Wir wissen vielleicht noch das hochpathogene MERS-Virus, was von Kamelen auf Menschen übertragen wurde. Das heißt, es ist sowieso nicht das erste Mal. Und damit hat man natürlich tatsächlich eigentlich dauerhaft dieses Damoklesschwert über sich hängen. Man muss hier vielleicht auch noch ergänzen, dass man hat jetzt natürlich intensiv in Fledermäusen weiter nach verwandten Viren untersucht und kürzlich auch neue Viren entdeckt, die etwa genauso verwandt sind mit dem SARS-CoV-2 wie RATG13. Die meisten davon haben die Aminosäure, die für den Eintritt in die menschliche Zelle ist, bereits.
Aber genügt denn solch ein Austausch eines einzelnen Proteinbausteins aus, um aus einem Fledermausvirus ein Pandemievirus werden zu lassen? Oder müsste sich da noch mehr verändern, um zum Beispiel eine starke Ausbreitung auch zu ermöglichen, diesem Virus?
Absolut. Also es ist so, dass initial, wenn ein Virus übertragen wird, ist es natürlich nicht optimal, in den neuen Wirt angepasst. Und deswegen ist auch die Infektiosität, die wir bekommen, wenn wir das Fledermausvirus mutieren, höher als das Original, aber immer noch deutlich schwächer als SARS-CoV-2, was auf den Menschen übertragen wurde. Und zum Beispiel die Delta-Variante, die hat dann etwa 30 bis 40 zusätzliche Austausche. Die neue Omikron-Variante hat noch eine größere Zahl, die hat also über das gesamte Genom gesehen 60 bis 70 Austausche. Und etwa die Hälfte davon liegt in dem viralen Protein, was für die Anheftung mit Infektionen von den Zellen notwendig ist.
Wie sieht es denn aus mit einem ganz bestimmten Merkmal von SARS-CoV-2, der sogenannten Furin-Spaltstelle? Das ist so eine Art Sollbruchstelle im Spike-Protein, wo das körpereigene Enzym Furin das Virenprotein zerschneidet und ihm so den Eintritt in die Zelle erleichtert. Und auch bei anderen Viren gilt diese Stelle als ein Merkmal für eine erhöhte Ansteckungsfähigkeit. Müsste ein Fledermausvirus nicht auch solch eine kurze Sequenz erwerben, um sich pandemieartig, also explosionsartig ausbreiten zu können?
Das ist wahrscheinlich, aber nicht unbedingt notwendig. Also es ist richtig, diese Spaltung durch Furin und auch danach noch eine weitere Spaltung durch eine weitere Protease, TMPRSS2, ist wichtig für die Aktivierung von dem Hüllprotein und für die Infektion. Das Problem ist, dass Viren sind extrem gut darin, Alternativen zu finden. Das heißt, man kennt das ja von der Resistenzentwicklung bei HIV oder anderen Viren. Wenn ein Weg versperrt ist, bekommt man möglicherweise Varianten, die zum Beispiel eine andere Protease benutzen könnten oder die auf anderem Wege effektiv werden. Das heißt also, diese zusätzliche Spaltstelle hat wahrscheinlich bei der Ausbreitung von dem aktuellen Virus eine große Rolle gespielt. Also ist wahrscheinlich aber nicht immer notwendig.
Was schlagen Sie denn nun vor? Wie könnte man in Zukunft ein Überspringen dieser Viren auf Menschen verhindern und damit natürlich eben auch eine potenzielle Pandemie?
Naja, also zum einen ist es, denke ich, erstmal wichtig zu untersuchen, wie fit sind denn generell eigentlich Viren in verschiedenen Tierspezies, insbesondere der Fledermaus, in der Infektion von menschlichen Zellen? Ist es eine seltene Eigenschaft, dass die menschliche Zellen infizieren können, oder ist das häufig? Dann kann man zum Teil auch voraussagen, welche Viren überspringen können. Und also eine Idealvorstellung wäre natürlich, dass man dann sozusagen schon Impfstoffe, die für mögliche zukünftige pandemische Viren geeignet sind, vorbereitet, um gewappnet zu sein. Ansonsten in der aktuellen Pandemie kann man tatsächlich nur sagen, man muss impfen, impfen, impfen und die Impfquote erhöhen.
Sagt Professor Frank Kirchhoff vom Universitätsklinikum in Ulm. Medikamente und Verhaltenstherapie, das sind die gängigen Methoden, mit denen Depressionen behandelt werden. Allerdings bei einem Drittel der Betroffenen hilft beides nicht. Hier suchen Ärzte und Wissenschaftler dringend nach alternativen Therapieansätzen. Die tiefe Hirnstimulation könnte solch eine Alternative sein. Für die Parkinson-Krankheit ist das Verfahren schon lange als wirksam anerkannt. Eine besondere Methode, die eine maßgeschneiderte Stimulation erlaubt, weckt nun Hoffnungen, das Verfahren könnte auch in der Behandlung von Depressionen einen Durchbruch bringen. Anneke Meyer mit den Einzelheiten.
250 Millionen Menschen weltweit leiden unter Depressionen, so wie Sarah. Aus Angst vor Stigmatisierung möchte die US-Amerikanerin ihren vollen Namen nicht nennen.
Mein Leben war so eng und leer geworden. Es war wie Folter. Ich musste mich jeden Tag zwingen, den Selbstmordgedanken nicht nachzugeben.
5 Jahre kämpft sie gegen ihre chronische Depression, ohne Erfolg. Keine Therapie, kein Medikament zeigt einen Effekt. So geht es etwa einem Drittel der Betroffenen. Dann hört sie von einer Studie, in der eine experimentelle Behandlung erprobt werden soll. Individualisierte tiefe Hirnstimulation. Das heißt Elektroden im Gehirn.
Wenn man Depressionen hat, alles war besser als das, was ich zu jener Zeit fühlte.
Bei der tiefen Hirnstimulation werden Teile des Gehirns gezielt mit schwachen elektrischen Strömen gereizt. Dadurch verändert sich die Aktivität von Nervenzellen. Zur Behandlung von Parkinson ist das Verfahren seit Jahrzehnten als wirksam anerkannt. Je nachdem, wo genau im Gehirn die Elektroden platziert werden, könnte es aber auch bei anderen neurologischen Erkrankungen helfen, erklärt Catherine Skangos, Assistenzprofessorin an der University of California in San Francisco und Erstautorin der Studie, an der Sarah teilnimmt.
Es hat schon einige klinische Untersuchungen zur Wirksamkeit von tiefer Hirnstimulation bei neurologischen Erkrankungen, insbesondere Depressionen und Zwangsstörungen, gegeben. Aber der Erfolg war bisher begrenzt.
Kleine klinische Studien hatten immer wieder Hoffnung geweckt. 60% der behandelten Patienten berichteten, dass es ihnen nachhaltig besser ging. Bei einer großen industriefinanzierten Studie, die zur offiziellen Zulassung in den USA hätte führen sollen, konnte dieses Ergebnis aber nicht bestätigt werden. Nur 20% der Teilnehmenden berichteten von einer positiven Wirkung. Ein wichtiger Grund für diese widersprüchlichen Befunde könnte in der Art und Weise liegen, wie Hirnstimulation bisher umgesetzt wird. Die Stimulation erfolgt kontinuierlich, unabhängig davon, ob gerade Symptome auftreten oder nicht. Und es wird ein standardisiertes Hirnareal stimuliert, von dem man durch Untersuchungen mit vielen Patienten weiß, dass es oft mit den Krankheitssymptomen assoziiert ist. Bei Parkinson ist diese Strategie erfolgreich. Für Depressionen könnte die Herangehensweise zu einfach gedacht sein, argumentieren Experten wie Catherine Skangos.
Wir verstehen immer besser, dass Depressionen von Person zu Person unterschiedlich sind. Es ist sehr wahrscheinlich, dass mehr als ein Hirnschaltkreis dabei eine Rolle spielt. Was wir in unserer Studie deshalb anders gemacht haben, ist, dass wir für jede einzelne Person kartieren, welche Hirnbereiche beim Zustandekommen der depressiven Symptome beteiligt sind.
Über 10 Tage hinweg beobachteten die Wissenschaftler mit Elektroden und bildgebenden Verfahren Sarahs Hirnaktivität und verglichen sie mit ihrer Stimmung. Auf diese Weise konnten sie ein Muster identifizieren, das spezifisch mit Sarahs düsteren Gefühlen verknüpft war. In einem zweiten Schritt suchten sie den Ort im Gehirn, an dem eine Stimulation Sarahs depressive Symptome linderte. Anschließend implantierten sie einen Neurostimulator, der darauf trainiert wurde, das Depressionsmuster zu erkennen und mit einer Stimulation zu reagieren. Mit Erfolg.
Es war wie ein langsamer Prozess, in dem sich mein Blick auf die Welt veränderte. Ich weiß noch, als ich nach der Operation nach Hause fuhr, aus dem Autofenster sah ich die Landschaft. Und ich weiß noch, ich habe sowas gesagt wie, sieh mal die satten Farben und das schöne Licht. Und meine Begleitperson sah mich so an, als wäre ich verrückt geworden. Es war wie ein Schock, dass ich etwas Positives gesagt hatte.
Fürs Erste ist die Studie von Catherine Skangos und ihren Kollegen vor allem ein Beweis für die Machbarkeit des Verfahrens. Derzeit erproben die Wissenschaftler ihren personalisierten Ansatz für tiefe Hirnstimulation an 9 weiteren Patienten. Selbst wenn sie erfolgreich sein sollten, der Weg in die klinische Praxis wäre noch sehr weit. Sarah lebt inzwischen seit über einem Jahr mit ihren Elektroden im Gehirn. Der positive Blick auf die Welt macht es ihr möglich, jetzt die Tipps und Strategien, die ihr Therapeuten beigebracht haben, auch umzusetzen. Ihr Leben hat eine neue Leichtigkeit bekommen.
Ein Beitrag von Anneke Meyer war das. Weiter geht es mit den Wissenschaftsmeldungen und Piotr Heller.
Wer von einer Covid-19-Erkrankung genesen ist, dürfte offenbar schlechter vor einer Wiederansteckung mit der Omikron-Variante geschützt sein. Das legen Beobachtungen aus Südafrika nahe. Forscher haben dort seit dem Auftreten von Omikron einen Anstieg von erneuten Infektionen festgestellt. Also Erkrankungen bei Menschen, die bereits eine Infektion durchgemacht hatten. Bei der Ausbreitung 2er vorheriger Varianten, Beta und Delta, habe es einen derartigen Anstieg nicht gegeben, berichtet das Team. Die Forscher geben jedoch nicht an, welcher Anteil der erneuten Infektionen tatsächlich auf die Omikron-Variante zurückgeht. Sie beobachteten lediglich die zeitliche Veränderung aller Reinfektionen und verglichen das mit dem Auftreten der Variante. Ihre Studie wurde noch nicht von unabhängiger Stelle begutachtet. Die Zahl der Malaria-Todesfälle ist im Jahresvergleich erstmals seit dem Jahr 2000 deutlich gestiegen. Wie die Weltgesundheitsorganisation heute mitteilt, starben letztes Jahr rund 627.000 Menschen an Malaria. Das waren laut der WHO 69.000 mehr als im Vorjahr. 2/3 dieses Anstiegs seien auf Unterbrechungen von Malaria-Programmen wegen der Corona-Pandemie zurückzuführen. Der Rest ergebe sich aus einer neuen Berechnungsmethode. Die Zahl der Infektionen stieg auf 241 Millionen. 96% der Todesfälle wurden aus Afrika südlich der Sahara gemeldet. Dort betreffen 80% der Todesfälle Kinder unter 5 Jahren. Weltweit macht Malaria nach der neuen Berechnungsmethode knapp 8% aller Todesfälle bei Kindern in dieser Altersgruppe aus. Bislang waren die Statistiker von knapp 5% ausgegangen. Die Honigbiene stammt vermutlich aus Asien. Zu diesem Schluss kommt ein internationales Forscherteam im Magazin Science Advances. Die Wissenschaftler haben das Erbgut von über 250 Exemplaren aus 18 Unterarten der westlichen Honigbiene untersucht. Ihre Analyse legt nahe, dass die Art vor etwa 8 Millionen Jahren im Westen Asiens entstand. In den Jahrmillionen danach spaltete sie sich in mehrere Linien und besiedelte zunächst Afrika und dann Europa. Die Honigbiene ist ein Bestäuber vieler Pflanzen. Nicht zuletzt deshalb interessieren sich Forscher für ihren Ursprung, ihre Evolution und dafür, wie die Biene sich an verschiedene Umgebungen anpasst. Chinas Mondfahrzeug Jadehase 2 hat eine mysteriöse Struktur ausgemacht. Auf Fotos des Rovers sieht das Objekt wie ein rechteckiger Klotz am Horizont aus. Worum es sich handelt, ist unklar. Das Objekt befindet sich etwa in 80 Metern Entfernung von dem Mondfahrzeug, wie das Portal Space.com unter Berufung auf eine Online-Plattform von Chinas Weltraumagentur berichtet. Der Jadehase soll sich dem Klotz nun innerhalb der nächsten Monate nähern, um ihn genauer zu fotografieren. Eine Erklärung lautet, dass die mysteriöse Struktur ein Trümmerteil ist, das von einem Asteroideneinschlag stammt. Der Jadehase landete im Januar 2019 im Rahmen der Mission Chang'e 4 auf der erdabgewandten Seite des Mondes. Forscher kommen dem hohen Energieverbrauch des Gehirns auf die Spur. Das Hirn benötigt im Vergleich zu anderen Organen viel Energie. Besonders auffällig dabei ist, dass auch Hirnregionen, die gerade nicht aktiv sind, immer noch einen großen Energiehunger haben. Eine Biochemikerin und ein Biochemiker aus den USA haben im Magazin Science Advances nun eine Erklärung dafür präsentiert. Demnach benötigen die Nervenzellen im Gehirn die Energie, um Neurotransmitter einzulagern und vorzuhalten. Diese Moleküle feuern sie ab, wenn sie mit anderen Nervenzellen kommunizieren müssen. Das Team hat seine Ergebnisse im Magazin Science Advances veröffentlicht. Sie helfen zu verstehen, warum das Gehirn empfindlich darauf reagiert, wenn es zu wenig Energie bekommt. So führt etwa bereits die Halbierung des Blutzuckerspiegels zu ernsten neurologischen Folgen. Während der Pandemie ist die Zahl der Krebsvorsorgeuntersuchungen deutlich gesunken und gleichzeitig sank auch die Zahl der Krebsdiagnosen. Diese Beobachtung gilt für die Vereinigten Staaten, denn dort haben Forscher Daten von Gesundheitseinrichtungen für Militärveteranen untersucht. Dabei stellten sie während der Pandemie einen großen Einbruch bei den Vorsorgeuntersuchungen fest. Die Zahl der Darmspiegelungen hat sich beinahe halbiert. Prostatabiopsien gingen um ein Drittel zurück, Blasenspiegelungen um ein Fünftel. Gleichzeitig sank die Zahl der Krebsdiagnosen, je nach Krebsart, um 13-23%, schreiben die Forscher im Magazin Cancer.
Sternzeit, 6. Dezember, das kosmische Nikolaushäuschen. Ohne den Stift abzusetzen, lässt sich aus 8 Strichen ein kleines Häuschen malen. Das ist das Haus vom Nikolaus, das es sogar an den Himmel geschafft hat. 5 ähnlich helle Sterne markieren das Sternbild Kepheus. Heute Abend genügt ein Blick Richtung Zenit, um sich davon zu überzeugen, dass diese Himmelsfigur der Kinderzeichnung ähnelt. Nur scheint das Haus eher auf der Dachspitze zu stehen. Kepheus ist der Sage nach ein König im alten Äthiopien, das sich damals über weite Gebiete bis auf die arabische Halbinsel erstreckte. Seine Gattin Cassiopeia steht als Himmelsweh direkt neben ihm. Während die Cassiopeia 5 recht helle Sterne vereint, leuchten im Kepheus nur schwache Exemplare. Dieser antike politische Witz spielt darauf an, dass die eitle Königin im Palast das Sagen hatte. Im alten China sah man in dieser Himmelsgegend gleich 2 Sternbilder, einen Haken und einen Wagenlenker. Im Lauf der Nacht sinkt Kepheus am Nordwesthimmel herab. Morgen früh gegen 5 Uhr steht das Haus dann mit dem Fundament nach unten über dem Nordhorizont. Zur linken unteren Hausecke gehört der Stern Delta Cephei. Er ist der Prototyp einer Sternsorte, die periodisch ihre Helligkeit verändert. Cepheidensterne zählen zu den wichtigsten Objekten, wenn es darum geht, Entfernungen im Weltall zu messen. Sollte das Haus vom Nikolaus heute Nacht nicht zu sehen sein, so ist das nicht tragisch. Denn das himmlische Häuschen geht von Deutschland aus gesehen nie unter. Es ist also immer zu sehen, sobald es dunkel ist, nicht nur an Nikolaus.
Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Arndt Reuning. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann die Aufgabenliste für den zukünftigen Gesundheitsminister Lauterbach.